Erotikforum.
FM.
Offen, ehrlich, intim.
Wenn man sich beginnt, um die Erektion zu kümmern, hat man das sicherste Mittel gewählt, um sie zu verhindern. Das große Problem ist, dass die meisten davon ausgehen, dass Sexualität etwas Unveränderbares wäre, ein Naturereignis. Und für manche ist es halt eine Naturkatastrophe. Ganz häufig ist der Ratschlag, man muss dem anderen die eigenen Bedürfnisse mitteilen. Okay, und dann haben sie beide ihre Bedürfnisse heruntergebetet und es ist wie eine Auftragsarbeit. Aber was es nicht macht, ist das Medikament, es behebt die Problematik nicht, sondern es bekämpft nur das Symptom.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts. Ihr könnt es vielleicht hören, meine Stimme ist derzeit leider etwas angeschlagen. Jedenfalls geht es heute um ein Thema, das oftmals im Schatten steht, die Männergesundheit. Dazu habe ich diesmal Wolfgang Kostenwein zu Gast. Er leitet das Österreichische Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie in Wien, ist Sexologe, Sexualpädagoge und Psychologe. Wir sprechen also gleich über Mythen und Missverständnisse zu Sex und Gesundheit, Lösungen für sexuelle Probleme, Stressbewältigung, über Warnzeichen für Gesundheitsprobleme und natürlich auch über das Thema Potenzmittel. Viel Vergnügen beim Zuhören. Ich begrüße Sie, lieber Herr Magister Kostenwein. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen heute sprechen zu dürfen. Sie haben schon so einige Menschen beraten, sowohl psychologisch als auch im Bereich der Sexualität. Heute ist das Thema Männergesundheit. Was sind die häufigsten Missverständnisse oder Mythen, die Sie da zu hören bekommen?
Das ist eine Frage, da könnte ich stundenlang drüber reden, weil nämlich das Thema Sexualität grundsätzlich voller Mythen ist. Und das liegt natürlich auch daran, dass es nach wie vor ein Tabuthema ist. Und Tabus bringen mit sich, dass es ganz viele Mythen gibt. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich beginne mit einem Beispiel. Also ich arbeite ja sexualtherapeutisch oder in der Sexualberatung und habe dort in erster Linie die Männer. Und was relativ schnell passiert, dass die Erektion und die Erregung verwechselt wird. Mhm. Ja, das bedeutet, dass ich durchaus viele junge Männer auch bei mir sitzen habe, die mit einer Erektionsproblematik kommen. Und man wundert sich eigentlich, weil körperlich ist alles gesund. Sind urologisch abgeklärt und haben eine Erektionsproblematik. Und wenn man dann nachfragt, kommt einer dieser Missverständnisse zum Vorschein, nämlich, dass diese jungen Männer in einer sexuellen Situation landen, wo sie gerne eine Erektion hätten, aber der Körper produziert gerade keine Erektion. Das ist im Grunde genommen nichts Ungewöhnliches, das kennen alle Menschen. Und führt aber dazu, dass in einer nächsten Situation möglicherweise dann ein Stück Verunsicherung da ist und dieser Mann beginnt, sich auf die Erektion zu konzentrieren. Und jetzt muss man wissen, dass die Erektion ein reflektorisches Geschehen im Körper ist. Das ist ein Reflex, das kann man nicht herbeiführen. Ganz im Gegenteil, wenn man sich beginnt, um die Erektion zu kümmern, hat man das sicherste Mittel gewählt, um sie zu verhindern. Und der Fehler, der passiert ist, ist, dass dieser Mann sich um die Erektion statt um die Erregung kümmert. Mhm. Das ist eine Themenverfehlung. Das ist im Deutschunterricht ist sowas ja nicht genügend. Ja? Das heißt, die Erektion ist eine Folge der Erregung. Aber wenn der Mann beginnt, sich um die Funktionalität zu kümmern, dann hat er eigentlich einen Weg gewählt, der relativ zielsicher diese Erektion genau verhindert. Das ist einer der vielen Missverständnisse, einer der häufigsten Missverständnisse, die in eine Spirale führen.
Und damit sind Sie mit Sicherheit sehr oft konfrontiert, kann ich mir vorstellen, in Ihrer praktischen Arbeit.
Natürlich, ja. Das sind die Einstiegsszenarien in eine Erektionsstörung, die nicht sein müsste, aber aufgrund dieses Irrtums eigentlich relativ schnell in einen Teufelskreis führen, weil es ist ja so, dass da für den Partner oder die Partnerin die fehlende Erektion ja auch ein Stück irritierend ist. Und jetzt wird es noch komplexer. Die Erektion des Mannes ist ja oft wie soll ich sagen, darf man Messlatte sagen, also die Messlatte für die Lust dieses Mannes.
Richtig.
Und dann kommt es relativ schnell beim Partner oder bei der Partnerin dazu, dass die den Eindruck hat, okay, der hat zu wenig Lust und bezieht sich das auf sich selbst und ist verunsichert. Und dann merkt dieser Mann die Verunsicherung, kümmert sich noch mehr, will sich noch mehr um die Funktion kümmern und verhindert damit noch mehr. Das heißt, es ist auch auf der partnerschaftlichen Ebene eine Hürde, die sich daraus ergibt und die wirklich nur, sage ich jetzt einmal, dieses Missverständnis im Hintergrund hat.
Da geht ja dann, kann ich mir vorstellen, ein bisschen der Genuss verloren dann, wenn man sich einfach nur mehr auf das Ziel konzentriert.
Nicht einmal auf das Ziel, man konzentriert sich auf die Funktionsweise.
Ja,
aber
ja.
Die Funktionalität des Körpers ist ja eine Folge der Lust. Aber logischerweise, wenn man die Lust nicht mehr im Vordergrund hat, nur mehr funktionieren will, dann ist der Genuss weg, dann kommt der Stress, etwas abliefern zu wollen.
Ja.
Und dann ist das Thema ganz ein anderes. Dann ist das Thema eben nicht mehr der Genuss, sondern wenn ich es jetzt krass formuliere, es ist Kundenzufriedenheit. Aber was ist denn das für ein Thema in der Sexualität? Das ist eine Themenverfehlung. Passiert aber relativ schnell.
Ist Sex wichtig für Männer und ihre Gesundheit?
Naja, also ich glaube, es macht niemand der Gesundheit wegen Sex. Also das sicher nicht. Aber dass Sexualität jetzt einen vitalen Anteil im Leben eines Menschen ausmacht, das ist, glaube ich, unbestritten. Und in diesem Sinn ist Sexualität sicher gesund. Also wenn man das so verallgemeinern darf.
Ja.
Zu mir kommen natürlich auch manche Menschen, die haben nicht nur gesunde Anteile in ihrer Sexualität, sondern welche, die auch sehr belastend oder störend sein können. Aber grundsätzlich ist Sexualität etwas Lebensfreundliches und damit auch Gesundheitserhaltendes. Und nicht umsonst hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, auch sexuelle Gesundheit als einen wesentlichen Aspekt des Gesundheitsbegriffs mit drinnen.
Ist es denn für Männer, denken Sie, wichtiger als für Frauen, so ein Grundbedürfnis auszuleben, oder würden Sie hier keinerlei Unterschiede machen?
Also grundsätzlich kann das Thema Sexualität für alle Menschen sehr bedeutsam sein und mehr oder weniger einen zentralen Aspekt im Leben darstellen. Also da würde ich keine Unterscheidung der Geschlechter vornehmen. Also wenn es Unterscheidungen gibt, dann sind die sozusagen gesellschaftlich produziert. Ja, dass Männer auch in einer patriarchalen Gesellschaft letztendlich Sexualität mehr in den Vordergrund stellen dürfen. Männer, die viel Sex haben, sind in unserer Gesellschaft, stehen gut da. Frauen, die viel Sex haben, ändert sich ein bisschen, aber ist noch immer nicht ganz befreit. Von Bewertungen und von Abwertungen. Ja.
Mhm. Wenn jetzt ein Mann Probleme mit der sexuellen Gesundheit hat, was kann man dagegen tun?
Naja, das große Problem ist, dass die meisten davon ausgehen, dass Sexualität so etwas Unveränderbares wäre, ein Naturereignis. Und für manche ist es halt eine Naturkatastrophe. Aber es ist selten in den Köpfen, dass Sexualität ein etwas Gewachsenes ist, etwas, was sich entwickelt. Und zwar, es entwickelt sich von ganz früh an, nämlich von Geburt an entwickelt sich Sexualität. Und kann daher auch immer weiterentwickelt werden.
Mhm.
Und das ist im Prinzip Sexualtherapie. Also in der Sexualtherapie machen wir nichts anderes, als wir achten genau darauf, wir machen eine Sexualanamnese oder sexuelle Evaluierung des sexuellen Systems. Das heißt, wir schauen, wo diese Person steht, in den Fähigkeiten, die bereits da sind und den Grenzen, aus denen möglicherweise Probleme entstehen.
Mhm.
Und wenn solche Probleme entstehen, dann kümmern wir uns darum, dass die sexuellen Fähigkeiten so weit erweitert werden, dass es keine Probleme mehr gibt. Also das gilt fürs zu schnelle Kommen oder für die Erektionsproblematik oder fürs Nichtkommen, für all die Themen, mit denen Menschen halt zu uns kommen.
Ist es eigentlich so, dass es zunächst mal wichtig ist, mit dem Partner oder der Partnerin über Sex zu sprechen? Kann das auch Abhilfe verschaffen, wenn es zum Beispiel im Bett nicht mehr läuft?
Sie hören mein Zögern. Also Sie hören es eben nicht, weil ich zögere. Und so.
Ja.
Die Sache ist die, also grundsätzlich ist es jetzt kein Fehler, mit dem Partner, mit der Partnerin über sexuelle Themen zu sprechen. Das ist ja auch ein gemeinsames Thema. Ja. Die große Gefahr, und ich betone das deswegen, weil das ist so beliebt, also ganz viele denken sich, wir müssen nur darüber reden und die Sexualität wird gut. Ich erlebe ganz viele Paare, die zu mir kommen und über das Reden in eine noch schwierigere Situation kommen. Mhm. Weil worüber sollen sie denn reden? Ja, sie reden dann darüber, was schwierig ist. Oder ganz häufig ist der Ratschlag, man muss dem anderen die eigenen Bedürfnisse mitteilen. Okay, und dann haben sie beide ihre Bedürfnisse heruntergebetet und es ist wie eine Auftragsarbeit. Ja, aber so funktioniert sexuelle Begegnung ja nicht. Das funktioniert ja anders. Und dann kriegt man so eine Liste diktiert, wie man sein müsste, dass die andere Person einen guten Sex hat. Mhm. Und das funktioniert aber nicht. Ne? Weil man erfüllt ja beim Sex keine Aufträge, sondern alle Personen, die beteiligt sind, begegnen einander in einem gemeinsamen Lusterlebnis. Also das folgt ja keinem Auftragsprinzip, sondern einem Lustprinzip. Und das, was lustvoll ist oder das, was nicht lustvoll ist, also ein konkretes Beispiel, ich habe einen Mann bei mir sitzen gehabt, der hat gesagt, seine Freundin wünscht sich so her, dass er schmutzige Worte verwendet. Und er sitzt bei mir und sagt, wissen Sie, ich habe keine Ahnung, was ich da sagen soll. Küche oder was sagt man da? Ja. Also wenn man das nicht im Lustzugang oder im Lustsystem mit drinnen hat, dann wird das sehr holprig sein, wenn man jetzt schmutzige Worte sich einfallen lassen muss.
Wahrscheinlich auch wenig authentisch und das wird sich vielleicht nicht so anfühlen.
Ja, weil es nicht dem Lustsystem dieser Person entspricht. Und deswegen bin ich sehr, also ich würde fast behaupten, darüber zu reden ist nicht Verführung, sondern ist Anti-Verführung.
Mhm. Ja. Interessant. Ja.
Also ganz häufig, ich meine, man kann natürlich auch produktive Gespräche führen, aber relativ schnell kommt es in diese Vorwurfshaltung. Wenn du nur anders wärst, dann hätten wir super Sex. Und da stehen Paare manchmal relativ schnell an. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit dem drüber reden.
Verstehe.
Die Dinge, die man sexuell erwünscht von dem Partner, der Partnerin, das muss man anders hinkriegen. Da braucht es Verführungskompetenz. Also Verführungskompetenz.
Wie wollte ich gerade fragen? Ja, Verführungskompetenz.
Das klingt so verführerisch.
Wie kann man das, spüren?
Ich meine, die Fähigkeit, die andere Person zu faszinieren für das, was ich mit dieser Person gemeinsam erleben will, das ist eine Kunst. Also Verführung ist eine Kunst, die ganz viel sexuelle Kompetenz im Hintergrund hat. Verführung braucht ja die Verankerung in der eigenen Lust, um ein Begehren entwickeln zu können. Und dieses Begehren ist für die andere Person schon eine wesentliche Verführungskomponente. Mhm. Ja? Also Verführung ist nicht nichts. Das kann man auch nicht sich vornehmen oder Sätze auswendig lernen. Da muss man gut in der eigenen Lust sein, um eine andere Person dorthin führen zu
können. Muss ich wahrscheinlich auch sehr gut spüren selbst.
Und gut spüren natürlich.
Wir konzentrieren uns ja in diesem Podcast nicht nur auf Beziehungsschwierigkeiten. Es geht ja auch hauptsächlich darum, wie Stress die Sexualität beeinflussen kann. Und da wollte ich fragen, gibt es neue Ideen oder Technologien, die Männern helfen können, mit Stress zum Beispiel umzugehen oder den, wie Sie es vorher beschrieben haben, den Druck, den man sich da aufbaut, um funktionieren zu müssen, um zu kommen? Da gibt es da Wege, um zu helfen.
Natürlich gibt es Wege.
Ja, das
ist mein Job.
Ja.
Es sind neue Wege, obwohl sie eigentlich altbekannt sind. Also es gibt mehrere Aspekte, die wesentlich sind. Das eine ist, und da waren wir ja gerade, dass eine gute Verankerung in der eigenen Lust, je mehr man die Lust spürt, desto sicherer ist man in der Sexualität zu Hause und kann auch Sexualität gestalten. Das wird schon einmal den Stress ziemlich reduzieren. Das heißt, eigentlich ging es darum, mehr ins Spüren zu kommen und mehr Lust, Zugang zu bekommen. Und das ist dann der Anker dafür, dass man auch in der Sicherheit ist und das ist Stress reduzieren.
Mhm.
Ja? Das ist einmal das eine. Das andere, das sind ganz alte Körperphänomene, die wir natürlich auch nutzen können. Also eine der bekanntesten Entspannungstechniken ist tief atmen. Ja? Insbesondere ausatmen wieder. Ja?
Yeah.
Und sogar in unserem Alltagssprachgebrauch, wenn jemand gestresst ist, angespannt ist, sagt man, bitte atme tief durch. Ja? Das heißt, diese Atmung hilft auch ein Stück zu entstressen. Und in der Sexualität ist es übrigens ein Tool, eine tiefe Atmung, die mehr ins Spüren kommen lässt. Also tief atmen heißt immer, der Innenraum öffnet sich und die Lust kann mehr im Körper verteilt werden, kann mehr diffundieren und erhöht die Spürfähigkeit. Es ist also einer von mehreren Reglern, die dazu führen, dass man mehr bei sich ist, mehr ins Spüren kommt und darüber wieder entstresst wird. Also wir arbeiten eigentlich mit sehr trivialen Körpertechniken, die aber in der Sexualität eine große Rolle spielen.
Wie können körperliche Aktivität, psychische Gesundheit, aber auch Ernährung hilfreich sein? Haben Sie da Tipps, gesünder zu sich kommen?
Gut, also so sehr gesunde Nahrung gesund ist, deswegen heißt sie ja so, so wenig Einfluss, direkten Einfluss nimmt sie auf die Sexualität. Also das wäre schön, wenn man mit gesunder Ernährung gute Sexualität hinbekommen würde. Das würde meinen Job obsolet werden lassen und ich könnte gut damit leben.
Ja.
Das ist es nicht, leider. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn jemand in einem sich körperlich kraftvoll fühlt und gut im Körper zu Hause ist und gut mit dem Körper verbunden ist, dann ist es schon eine gute Basis, um sich gut zu spüren. Und sich gut zu spüren ist wiederum eine gute Basis, auch in der Sexualität zu wissen, was man will und sehr selbstsicher auch Sexualität gestalten zu können.
Kann da zum Beispiel auch Sport helfen, wo man sagt, ja, man spürt ja in sportlichen Aktivitäten ja auch die Grenzen des Körpers und...
Also Sport grundsätzlich ja, weil jedes Bewegungsangebot ist ein Spürangebot, aber nur eingeschränkt.
Mhm.
Also die Grenzen zu spüren, das ist, glaube ich, nicht das Wesentliche in den... Aber Sport im Sinne von Bewegung und sich dadurch auch mit dem Körper, also körperlich gut wahrzunehmen und diese Spürfähigkeit zu erweitern, die ist gut.
Mhm.
Wo es eine Grenze gibt, das ist der Leistungssport. Leistungssport lebt davon, über die Grenze zu gehen, ja, um die Leistung zu liefern. Das ist kontraproduktiv für die Sexualität.
Ja. Was sind denn Warnzeichen für mögliche ernsthaftere Gesundheitsthemen oder Probleme?
Naja, gibt es auch wieder eine ganze Menge. Aber grundsätzlich, Warnzeichen sind immer dort zu sehen, wo Menschen im Rahmen ihres sexuellen Tuns an eine Grenze kommen, beziehungsweise das, was sie tun, einen Belastungsfaktor mit sich bringt. Was immer das auch sei. Zum Beispiel, wenn Sexualität einen Verletzungsaspekt, einen körperlichen Verletzungsaspekt mit sich bringt, der dazu führt, dass man nach jeder sexuellen Begegnung eine medizinische Behandlung braucht. Ja, also ich nehme so extreme Beispiele, aber die kommen aus der Praxis.
Ja, ja,
also
klar,
es kommen Menschen zu mir, die mit diesen Fragestellungen kommen. Ja. Also immer dann, wenn es einen Effekt hat, wo es belastend wird, dann ist es notwendig, sich darum zu kümmern und Sexualität auf stabilere Beine zu stellen.
Wenn der Gang zum Arzt unumgänglich ist, welche Untersuchungen sollten Männer ab einem bestimmten Alter durchführen lassen?
Ja, ein wichtiger Punkt. Wenn ein Mann beispielsweise bis 50 problemlos Erektionen bekommt und plötzlich mit 50 eine Erektionsproblematik bekommt, dann wäre es ganz günstig, wenn er mal zum Internisten geht oder zum Kardiologen geht und sich das Herz untersuchen lässt, weil nämlich die Verkalkung der Blutgefäße, die Blutgefäße im Penis sind kleiner als die zum Herzen führen. Das bedeutet, dass eine Verkalkung dort früher auftritt als beim Herz. Das heißt, wenn man das nicht beachtet oder so eine Erektionsproblematik, die so plötzlich eintritt, ja, wo man das nicht so als Lebensthema kennt, ist möglicherweise, und das zeigen auch die Statistiken, ein Prädiktor, also eine Vorwegnahme dessen, was in 2-3 Jahren möglicherweise im Herz passieren kann, also Herzinfarkt. Da sollte man jedenfalls eine medizinische Abklärung machen.
Ich möchte auch gerne zum Thema Potenzmittel und Selbstmedikation etwas fragen, und zwar: können Viagra und Co. wirklich allumfassende Problemlöser sein?
Naja, grundsätzlich, also es ist ja nicht mehr Viagra, sondern es sind ja inzwischen andere Medikamente, die ein bisschen verträglicher sind, und grundsätzlich ist gegen diese Medikamente nichts einzuwenden. Das sind verhältnismäßig harmlose Medikamente. Viagra ist ja entwickelt worden ursprünglich als blutdrucksenkendes Medikament und hat da nicht so funktioniert, wie es funktionieren hätte sollen, wirkt auf die glatte Muskulatur und hat dadurch macht eigentlich nichts anderes als die Durchblutung fördern und dadurch die Durchblutung in den Schwellkörpern des Penis, was dazu führt, dass die Erektion schneller und dann auch anhaltender zustande kommt. Sonst macht dieses Medikament nichts. Okay. Hat praktisch keine Nebenwirkungen und hat auch keinen Gewöhnungseffekt. Also selbst wenn man das über eine längere Zeit nimmt, ist es jetzt eigentlich medizinisch gesehen unproblematisch. Mhm. Aber was es nicht macht, dieses Medikament, es behebt die Problematik nicht, sondern es bekämpft nur das Symptom. Ja? Mhm. Deswegen ist es auf der einen Seite unproblematisch, es zu nehmen, aber es wird sich nichts ändern dadurch. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ein 30-jähriger Mann beispielsweise jetzt dieses Medikament braucht, und es gibt viele Junge, die es nehmen, dann ist die Perspektive, das auf die nächsten 40, 50 Jahre weiterzunehmen. Mhm. Was jetzt grundsätzlich jetzt nicht großartig schädlich ist. Ich meine, natürlich, es ist ein Medikament, aber es ist eines, das nicht besonders tief in das Körpergeschehen eindringt. Ja. Aber ich meine, abgesehen vom Kostenfaktor ist es natürlich auch die Frage, will man 50 Jahre lang ein Medikament einnehmen, um guten Sex zu haben?
Also oder befasst man sich vielleicht dann doch mit der Ursache?
Und man kann natürlich an der Ursache etwas verändern, und das wäre dann in den meisten Fällen die Empfehlung. Wobei als Krisenmanagement empfehle ich dieses Medikament sehr wohl. Also wenn eine große Belastung und wenn das Ganze schon immer schwieriger wird und es eigentlich nur mehr darum geht, kommt die Erektion oder kommt sie nicht, dann ist es manchmal ganz günstig, so ein Medikament zu nehmen, um sich sozusagen auf dieses Medikament verlassen zu können, sich dem Thema zuwenden zu können, um das es ja tatsächlich beim Sex geht, nämlich um die Lust. Und es ist sehr ablenkend, wenn man sich nur mehr um das Funktionieren kümmert.
Zum Abschluss möchte ich Sie noch fragen: wüssten Sie einen einfachen und dennoch effektiven Trick, den jeder Mann leicht in seinen Alltag beispielsweise einfach integrieren kann, um seine Balance zu finden und seine sexuelle Gesundheit auch zu fördern?
Ich glaube ja. Also es würde sich auszahlen, vielleicht bei der Selbstbefriedigung ist es einfacher als beim Sex, einmal darauf zu achten, was der Körper tut. Es gibt viele, die in dem Geschehen, in dieser Luststeigerungsphase, in eine ziemliche Anspannung körperlich gehen. Und Anspannen ist grundsätzlich ein wichtiges Tool. Der Körper nutzt es, um da schnell hinaufzukommen. Bei manchen ist es so, dass sie zu schnell hinaufkommen und dass genau das Thema ist. Mhm. In jedem Fall ist eine Anspannung im Körper nicht besonders genussvoll, sondern schränkt die Möglichkeiten des Spürens ein. Aber der Körper hat das so institutionalisiert, das ist so etabliert, und der Körper macht das im Automatismus. Wenn man das wahrnimmt, dann könnte man mit dieser Anspannung ein bisschen spielen, indem man die Anspannung rauslässt und dann wieder in die Anspannung geht. Und so ein Spiel zwischen Anspannung und Entspannung hat ein bisschen mehr Spürqualität und könnte tatsächlich denn das sexuelle Erleben auch begünstigen, also oder steigern in der Intensität. Das wird man nicht ein- oder ausschalten können, aber wenn man ein bisschen damit spielt und so ein bisschen beginnt zu experimentieren mit diesem Körpertool, auch mit der tiefen Atmung, wenn man tief atmet, geht automatisch der Körper ein bisschen in die Entspannung, Das sind Möglichkeiten, wo man eigentlich mehr und intensiver ins Spüren kommen kann. Und es ist so, es ist eigentlich trivial und gleichzeitig sensationell.
Vielen Dank, lieber Herr Magister Kostenwein. Das war ein sehr aufschlussreiches, interessantes Interview, wo ich mir vorstellen kann, dass es noch sehr viel zu wissen gibt oder zu hören gibt über dieses Thema.
Ja, ja, ich meine, das Thema ist ein endloses Thema und wir können zu jedem einzelnen Aspekt in die Tiefe gehen, keine Frage.
Ja. Vielen Dank für das nette Interview.
Ja, gerne.
Meine Lieben, das war's für dieses Mal. Alle bisherigen Folgen kannst du auf erotikforum.fm, Spotify, Apple Podcasts und anderen bekannten Podcast-Plattformen finden. Wenn du Vorschläge für zukünftige Themen hast oder sogar einmal selbst zu Gast sein möchtest, dann freue ich mich über deine Nachricht an podcast@erotikforum.fm. Bis bald, eure Jenny.